So, morgen ist der 9. November, der große Tag der Freiheit für Deutschland. Im Rückblick auf das Jahr 1989, auf jeden Fall auf den Tag des Mauerfalls. Wir sind jetzt 35 Jahre danach und wir wollten jetzt mit zwei Menschen über diesen Tag sprechen und über ihre Erfahrung mit der Freiheit. Leider ist das jetzt etwas anders gekommen, als wir das geplant hatten. Wir hatten Ulrike Poppe eingeladen, Friedens- und Freiheitsaktivistin in der DDR. Danach in Brandenburg, lange Beauftragte des Landes zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Aber wir haben es jetzt erfahren, dass sie so krank ist, dass sie nicht zu uns kommen kann. Bei uns ist aber Dennis Yücel, der Sprecher des PEN Berlin, ein leidenschaftlicher Streiter für die Meinungsfreiheit, der hier im Studio sein wollte, aber auch krank ist und sich immerhin ans Telefon geschleppt hat, um so mit uns zu sprechen. Vielen Dank dafür und guten Morgen, Herr Yücel.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ja. Ich würde Sie gerne erstmal fragen, wir erleben ja gerade wilde Tage mit den Wahlen in den USA, dem Auseinanderbrechen der Regierung in Berlin. Was macht das denn mit Ihrem Freiheitsgefühl, was da gerade um uns herum passiert?
Das ist jetzt, darüber müsste ich nachdenken. Also ich glaube, in Deutschland, es sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Das eine in Deutschland ist eine Regierungskrise von der Art, die wir in Deutschland, in Westdeutschland so nicht gewohnt waren. Ich erinnere mich dunkel an die Bilder, an den Abend, als die SPD-FDP-Koalition 1982 zerbrach, das dürften so die ersten Nachrichtenbilder überhaupt sein.
Erinnere ich mich auch dran.
Ich war da neun, so ganz verstanden habe ich nicht, was da los war. Aber in Deutschland ist das politische System ja von einer gewissen Stabilität gekennzeichnet. Die muss nicht immer so sein und das ist auch nicht, es gibt andere Länder, auch andere Demokratien, die Niederlande zum Beispiel, wo Krisen dieser Art, wo man sehr viel geübter da drin ist, das ist ein bisschen, das finde ich jetzt nicht so dramatisch, das gehört zur Demokratie. Ja. Und dass Parteien sich zusammenraufen zu einer Koalition und dann da, wo es nicht mehr weitergeht, dann auch vielleicht auch getrennte Wege gehen. Das andere, das Wahlergebnis in den USA, das finde ich eine ganz andere Nummer, weil ja nicht einfach der eine Kandidat gegen die andere Kandidatin sich durchgesetzt hat und wir als Demokraten, zumal es auch nicht unser Land ist und wir das nur aus der Ferne beobachten, wir sagen können, ja, dann halt Gratulation zum Wahlsieg, sondern es ist jemand, der versucht hat, alle anderen Sachen wegen Verurteilungen oder Verfahren wegen Steuerhinterziehung, sexuelle Belästigung und so weiter, die auch keine Bagatelldelikte sind, aber jemand, der versucht hat, die verfassungsmäßige Ordnung der Vereinigten Staaten von Amerika, der ältesten Demokratie der Welt, umzustürzen. Ein Putschist, der nach meinem Dafürhalten deswegen längst hätte vor Gericht gestellt und verurteilt werden müssen. Dass der gewählt wurde, das ist, glaube ich, nicht weniger als die größte Bedrohung für die westliche Welt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das greift mich wirklich mit tiefer Sorge und nochmal, das ist nicht, weil es ein Republikaner ist, das ist die Partei von Abraham Lincoln, also nicht wegen der Partei, es ist nicht mehr die alte republikanische Partei, wie Donald Trumps Sohn ja auch kurz Stunden vor dem Sturm auf das Kapitol der Menge zurief, das ist nicht mehr die alte Partei, das ist jetzt unsere Partei und das ist jemand, der wirklich zu den großen Siegern, glaube ich, dieses Tages, dieser Woche, das gehört der russische Diktator Wladimir Putin. Und hier auch steht wirklich die Freiheit der westlichen Welt und auch die Freiheit Europas steht gerade auf dem Spiel. Und ich finde, das ist etwas, was mich wirklich mit tiefer Sorge erfüllt. Das andere ist einfach der normale Gang der Demokratie. Zerbricht eine Koalition, gibt es eine Neuwahl, gibt es eine neue Regierung. Ja. Damit werden wir schon klarkommen.
Ich würde gerne verstehen, Herr Yücel, ich habe vorhin schon gesagt, Sie sind ein leidenschaftlicher Streiter für die Meinungsfreiheit und das schon sehr lange. Wie sind Sie dahin gekommen? Wann ist denn eine Idee von Freiheit in Ihrem Leben aufgetaucht? Auch ein tiefes Nachdenken erstmal.
Auch ein tiefes Nachdenken. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die für mich auch immer zusammengehört haben. Wir haben ja, das ist für mich persönlich ein schönes, der mit dem Mauerfall verbunden ist, morgen der Jahrestag. Das war für mich die ersten Tage, wo ich eine Redaktion mal von innen gesehen habe. Da habe ich ein Schülerpraktikum gemacht in der Lokalzeitung der Mainzer Allgemein. Habe für die dann noch, ich glaube bis heute als jüngster freier Mitarbeiter in der Geschichte dieser Zeitung, noch ein paar Jahre aus Flörsern berichtet. Also das war, das ist für mich ein Jubiläum. Und das andere, ich glaube, ich hatte es noch nie so mit Autoritäten. Mein Begriff mit mein Verständnis von Freiheit hat sich hat sich aus dem entwickelt, mich mit an Autoritäten zu reiben. Und das waren natürlich zuerst die Lehrer und Schulleiter und später irgendwann, das kam dann, das hat eine Weile gedauert, dann auch, wenn man sich selber irgendwo positioniert hat, so seine persönliche oder auch politisches Umfeld hat, sich auch mit denen anzulegen, wenn man glaubt, dass es jetzt notwendig ist. Und auch das ist ja Freiheit, sich davon nicht nur mit sich mit anderen Leuten anzulegen, die einem sowieso fernstehen, das ist noch relativ einfach, auch mit den eigenen Homies dann, wenn es drauf, wenn man glaubt, okay, das ist jetzt, ihr irrt euch hier, Leute, und das ist nicht so, sondern so, und natürlich auch immer die Freiheit, ein großes Wort in der Wendezeit in aller Munde von Rosa Luxemburg oder in der Variante von Voltaire, die Freiheit der anderen, die Freiheit nämlich derer, die anders denken als man selber, die man vielleicht sogar für vollkommen daneben hält, sogar vielleicht für gefährlich hält, auch im Zweifel, auch dann, wenn es weh tut, die Freiheit anderer zu verteidigen. Deswegen habe ich gestern einen Kommentar geschrieben zur Bundestagsresolution gegen Antisemitismus, die in absolut ehrenvoller Absicht, glaube ich, an einer entscheidenden Stelle vermurkst ist. Und ich habe, was weiß ich habe letzte Woche, ich habe vor ein paar Monaten zum Beispiel das Verbot dieses rechtsextremen Spinner-Magazins Kompakt kritisiert, weil zur Freiheit des Wortes auch die Freiheit des dummen Wortes gehört. Auch das gehört dazu. Das ist eine Erkenntnis, die hätte ich mit 18 noch nicht gehabt, aber dafür ja, ergänzen.
Sie haben ja eine einschneidende Erfahrung gemacht. Auf jeden Fall war diese Erfahrung einschneidend, nämlich, dass Sie ein Jahr in Untersuchungshaft saßen, als Sie Korrespondent in der Türkei waren, dort eingesperrt wurden. Was hat das bedeutet für Ihr Verständnis von Freiheit, dieses Jahr im Gefängnis?
Zwei Sachen. Das eine ist, was ich da wirklich gelernt habe. Wir hatten jetzt als Pen Berlin, wir hatten unseren dritten Kongress am publikumsöffentlichen Kongress am vergangenen Wochenende, wo zum Abschluss der große, große Musiker Daniel Kahn gespielt hat. Es gibt ein wunderbares Lied von ihm. Das heißt, Freedom is a Verb. Freiheit ist ein Verb. Derselbe Gedanke findet sich auch bei Sartre. Zum Beispiel, Freiheit ist nichts, was man besitzt, sondern etwas, was man tut. Und diese, das ist so abstrakt, so kann man nachvollziehen, was das bedeutet, aber in diesem Jahr in türkischer Haft, in Isolationshaft, im Hochsicherheitsgefängnis Silivri, habe ich wirklich, ich habe mir nicht vorgenommen, das so zu machen, sondern ich habe danach gehandelt. Ich habe wirklich das ganze Jahr damit verbracht, um jeden Millimeter an Freiheit, an Autonomie zu gewinnen. Ich habe da gekämpft um meine Freiheit. Ich habe, was für mich das Wichtigste war, es gab eine absolute Zensur, keine Briefe zugelassen, außer die meiner Schwiegermutter, was sehr lustig war, aber
Ja, das ist besonders, ja.
aber ich habe selbst in diesem System, unter diesen Bedingungen, ich habe geguckt, wo ist die Schwachstelle, wo ist die Lücke, wo kann ich trotzdem, trotz dieser Zensur Wege finden, und ich habe die dann gefunden, wie ich Texte, auch längere Texte, Interviews rausschmuggeln konnte, um nicht zu verstummen. Und auf diese Weise sozusagen, es ist nicht so, das Leben funktioniert nicht so, du hast Freiheit, 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 dann kommt der Knast und dann ist Unfreiheit, Unfreiheit, Unfreiheit und dann ist die Entlassung und dann ist wieder Freiheit. Sondern selbst da, natürlich unter eingeschränkten Bedingungen, ist es möglich, solange man nicht hadert, solange man nicht aufgibt, es ist möglich, und darauf kommt es dann auch an, diesen Kampf um Selbstbestimmung, um Freiheit, um Autonomie zu führen. Und ich habe nach meiner Freilassung noch mal sehr viel mehr Sachen gelesen, Literaturerinnerungen von Leuten, die zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Teilen der Welt inhaftiert waren, teils unter unbeschreibbar schlimmeren Bedingungen als ich, wo dann die Millimeter von Freiheit, die sich die Leute erkämpfen konnten, ganz andere waren, doch mal auf einem sehr viel niedrigeren Niveau. Also Gefangene aus Uruguay, die von einem Kampf um eine Toilette, um ein Plastikklo erzählten. Und auf Minitexten, Gedichten, die diese Zigarettenpapier geschrieben, rausgeschmuggelt haben. Aber das Prinzip, dass Freiheit etwas Tätiges ist und selbst unter den Bedingungen der denkbar größten Unfreiheit es möglich ist, sich Zentimeter von Freiheit zu erkämpfen und darin auch sich selbst zu behaupten. Das ist eine Erfahrung, die jetzt nicht nur ich persönlich gemacht habe.
Wir haben
und es gibt einen Weg von was ich damit angefangen habe, es gibt einen direkten Weg zu dem, was ich heute mache, was ich außer meinem Beruf als Journalist bei der Welt, da bin ich noch weiter tätig, aber ich wäre ohne diese Gefängniserfahrung wäre ich sicher nicht dazu gekommen, Sprecher einer Autorenvereinigung zu werden. Also ich war vorher schon Mitglied bei Reporter ohne Grenzen, bin ich bis heute, war ich noch nie auf einer Mitgliederversammlung, zahle aber regelmäßig meinen Beitrag. Mit dem PEN habe ich das ähnlich gehalten. Und als man mich aus dem vorigen Präsidium des deutschen PENs mit Sitz in Darmstadt fragte, ob ich da nicht kandidieren möchte, habe ich mir das nicht einfach gemacht, diese Frage, aber ich habe dann gemerkt, ich hatte im Knast, noch mal einen Schritt zurück, ich hatte mir im Knast vorgenommen, ich will mein Leben zurück, ich will meine Normalität zurück. Dazu gehört mein Job. Ich wollte eigentlich auch in Istanbul bleiben. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich in Istanbul geblieben. Das habe ich mir dann, habe ich mich überzeugen lassen, okay, das war nicht mehr möglich, aber ich wollte Normalität zurück. Und das hieß auch, ich wollte nicht als Symbolfigur für die Pressefreiheit durch die Welt laufen. Aber was ich dann gemerkt habe, war, nach meiner Freilassung eine Zeit lang, zwischendurch eine Pause gemacht, ein Buch geschrieben und so weiter, aber als ich dann wieder anfing, für die Welt zu schreiben, kamen Anfragen, zum Beispiel, wenn der Chefredakteur der Gazeta Wyborcza aus Warschau mich anruft und sagt, das wissen Sie vielleicht nicht, aber man kennt Sie auch in Polen und unser Kollege Andrzej Poschubert sitzt im belarussischen Gefängnis, unsere Regierung interessiert sich überhaupt nicht dafür, weil wir als oppositionell gelten. Und jetzt haben wir überlegt, vielleicht könnten Sie einen Brief schreiben an André, der erscheint dann in der Welt und bei uns auf Polnisch und so kriegen wir vielleicht eine größere europäische Öffentlichkeit für das Thema. Dann hätte ich sagen können, nee, tut mir leid, das ist kein journalistischer Text, das mache ich nicht. Und das ist kein journalistischer Text, einen Brief an jemanden zu schreiben, den man noch nie gesehen hat. Oder ich sage, okay, wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, dass ein Kollege, der unter elendigen Bedingungen in Belarus im Knast sitzt, wenn ich dazu auch nur ein Fitzel beitragen kann, dass er da rauskommt, dann mache ich das natürlich.
Und dann haben Sie das trotzdem gemacht
und setzen sich jetzt. Trotzdem gemacht und deswegen habe ich auch diese Anfrage angenommen. Aha. Aus dem PEN Deutschland wurde dann PEN Berlin, aber das ist eine Erfahrung, sozusagen mit vor dem Hintergrund dieser Erfahrung bin ich jetzt zusammen mit anderen, haben wir diese Autorenvereinigung gegründet, die sich auch um verfolgte Autorinnen aus aller Welt einsetzt und um aus dieser Erfahrung, die ich selber gemacht habe, versuche ich nun sozusagen einen praktischen Nutzen zu ziehen und im Sinne zur Unterstützung anderer anzuwenden.
PEN Berlin, Sprecher sind Sie, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Dennis Yücel, wir haben über Freiheit gesprochen. Wir wollten, wie gesagt, auch mit der Menschenrechtsaktivistin Ulrike Poppe hier reden. Das holen wir ein anderes Mal nach, hoffe ich sehr. Vielen Dank, Herr Yücel, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen und an Ihrer Weltsicht haben teilhaben lassen und gute Besserung für Ihre Krankheit. Ja.
Danke, Herr Mayer.
Ja, machen Sie es gut.